Das betrifft vor allen Dingen freilaufende Katzen. Stubentiger, so wie Martins. Ja. Ich stelle mir die auch sehr dick vor, deine Kater.
Nö, die sind okay aus.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr immer noch dabei seid oder neu zu uns gefunden habt, wie immer. Wir freuen uns und wir sind wieder im Studium, Fabian und ich. Hi Fabian.
Im Studium, ja.
Im Studium sowieso, immer.
Ja, also schön, dass ihr da seid und wir fangen direkt mit einer guten Neuigkeit und mit einem Dank an. Und zwar hat Reingezwitschert, dieser kleine süße Vogelpodcast hier, den Deutschen Preis für Online-Kommunikation gewonnen. Genau, und da möchten wir euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich danken an unsere Hörenden, gerade die treuen Hörenden, dass wir mit dem Podcast, sag ich mal, da oben mitspielen können in der Liga und diesen Preis gewonnen konnten.
Ja. Genau, gewinnen konnten. Also wir freuen uns tierisch und hoffen, dass die Reise noch eine Weile so weitergeht mit euch.
Liebe Reingezwitschert-Freunde, eine Info oder besser gesagt eine Einladung haben wir noch. Wir wollen wieder eine Live-Exkursion machen. Die hatte uns beim letzten Mal wirklich große Freunde gemacht. Und gleichzeitig können wir damit unsere kleine anstehende Sommerpause ein bisschen für euch und für uns verkürzen. Also, die nächste Reingezwitschert-Exkursion steht an am Freitag, den 16. August um 16.30 Uhr. Und zwar treffen wir uns an der Haltestelle Berlin-Karow und gehen von da aus gemeinsam zu den Karower Teichen. Also, ich wiederhole nochmal, Freitag, 16. August, 16.30 Uhr an der Haltestelle Berlin-Karow. Falls es extrem regnen sollte oder gewittert, dann findet die Exkursion nicht statt, ansonsten schon. Ich schätze, dass wir so 2-3 Stunden unterwegs sind. Wer aber eher gehen möchte, kann das natürlich jederzeit machen. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt unter vogelpodcast@nabu.de. Falls ihr dabei seid, dann können wir so ein bisschen einschätzen, stehen Martin und ich da jetzt alleine oder mit 30, 40 Leuten. Also meldet euch gerne, wir freuen uns auf euch.
Ja, ansonsten, wir sind ja in der 32. Folge. Und wie immer meine Standardfrage an dich, Fabian. Was hast du uns für einen schönen Vogelfakt mitgebracht zur Zahl?
Also 32 Millimeter ist der Standardlochdurchmesser der meisten Nistkästen. Der ist geeignet für Kohlmeisen, für Sperlinge auch, für Trauerschnäpper, Kleiber, Gartenrotschwänze. Also das ist so, sag ich mal, der Standardlochdurchmesser. Wir hatten das ja schon mal bei der Zahl 28, glaube ich, wo es eher für so die kleinen Meisenarten sind. Und 32 ist für die größeren Arten.
Schön, ich liebe deine praxisnahen Fun Facts.
Danke, ja. Martin. Wir sind heute zu zweit, wie ihr vielleicht schon hört. Und wir haben das Thema Vögel und Katzen uns für heute ausgesucht. Ein Thema, was nicht ganz frei ist von Kontroversen auf jeden Fall. Das werden wir heute diskutieren. Es soll keine Hetzfolge oder irgendwas werden. Also wir werden jetzt nicht sagen, hier Katzen gehören... weiß nicht was, also so wird es nicht laufen, aber wir wollen schon beleuchten, okay, welchen Schaden richten die Tiere denn eigentlich an, was kann man vielleicht dagegen tun und alles Weitere hört ihr im Hauptthema. Aber zuerst haben wir natürlich wieder eine Zuhörerinnenfrage. Martin, wärst du so freundlich, die Frage, die per Mail kam von Brigitte, mal vorzulesen?
Aber natürlich. Hallo Martin und Fabian, ich liebe euren Podcast und höre regelmäßig rein. Danke dafür, Brigitte. Heute habe ich eine Frage. Vor meinem Haus singt Tag und Nacht eine Nachtigall. Bis vor einigen Tagen wirklich ohne Pause. Jetzt gibt es tatsächlich Pausen. Wann schlafen oder fressen diese Vögel? Das Singen kostet doch enorm Energie. Fabian, was kannst du dazu sagen?
Ja, also Testosteron gibt da auf jeden Fall die Melodie an. Also die Vogelmännchen sind da wirklich teilweise nonstop am Singen. Und man muss aber dazu sagen, dass das anatomisch nicht genauso ist wie bei uns Menschen. Also es ist nicht, als würden wir die ganze Zeit durchsingen. Denn wir Menschen können ungefähr 2% unserer Energie, die durch den Kehlkopf strömt, auch zur Lautbildung nutzen. Deutlich effizienter läuft es bei den Vögeln mit bis zu 100%. Und man muss dazu sagen, wir Menschen haben Stimmbänder und bei Vögeln ist das keine Stimmbänder, sondern ein Stimmkopf. Und das ist deutlich, deutlich effizienter. Das erlaubt den Vögeln fast ununterbrochen zu singen. Ich glaube sogar, während sie atmen dabei auch. Also sehr faszinierend. Es ist natürlich trotzdem auf Dauer anstrengend. Das heißt, so Erholungsphasen müssen sehr effizient sein. Vögel brauchen auch weniger Schlaf als wir Menschen. Also durchschnittlich liegt das so bei 2 bis 6 Stunden. Außer einzelne Arten, zum Beispiel Tauben, die pennen deutlich mehr noch. Aber Vögel können dann auch eben Ruhepausen am Tag machen und die sehr, sehr effizient nutzen. Dazu muss man auch sagen, wenn sie sich zum Beispiel dann wieder Energie anfressen, gerade die Zugvögel, die können sich sehr schnell sehr viel Energie, sehr viele Fettreserven anlegen in kurzer Zeit. Und es könnte natürlich auch sein, dass es bei dem Beispiel Brigitte, dass da vielleicht auch noch ein zweiter Vogel in nächster Nähe war oder so, dann könnte es durchaus auch von zwei Vögeln kommen.
Mhm.
Ich hoffe, dass das passt dir so als Antwort.
Die Vogelnews.
Ja, was gibt es denn Neues aus der Vogelwelt?
Davor noch ein kleiner Einschub. Und zwar haben wir euch, liebe Zuhörenden, gefragt bei Spotify bei der 30. Folge zum Thema Vogelfamily. Was ist eigentlich eure Lieblingsrubrik? Und 137 Stimmen gab's. Und die Vogelnews waren mit 27% die beliebteste Rubrik.
Mhm.
Knapp vor dem Bird of the Day mit 26%. Während Hauptthema sowohl mit als auch ohne Gast jeweils 16% hatten.
Also ich finde die Vogelnews auch immer sehr spannend.
Ja, und du hast die erste mitgebracht und ich lese hier, wir lieben Piepmätze. Vogelvielfalt hilft unserer Psyche.
Genau, das ist, glaube ich, eine, die uns alle angeht. Es geht um einen Artikel, der im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde. Und Autor dieser Studie oder dieses Artikels ist Dr. Joel Methorst. Und seine wissenschaftlichen Interessen, um das mal vorwegzunehmen, sind Themen wie Natur und menschliche Gesundheit und der Beitrag der Natur für uns Menschen. Und der Artikel ist damals entstanden im Rahmen von Untersuchungen an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg zusammen mit dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. So, und seine Untersuchungen haben Folgendes beinhaltet. Er hat geguckt, welchen Effekt die Artenvielfalt auf die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland hat. Und dafür hat er verschiedene Datensätze verschnitten. Zum einen Gesundheitsdaten aus der Deutschen Nationalen Kohortengesundheitsstudie, auch kurz NACO. Die hat Daten von 2015 bis 2019 generiert. Und diese hat er verschnitten mit unseren jährlichen Vogelzähldaten aus der Stunde der Gartenvögel. Deswegen also hier ganz prominent platziert diese News. Und da hat er folgenden Parameter genutzt, nämlich die Vogelarten innerhalb eines Postleitzahlengebiets. So, was kam raus? Die Ergebnisse deuten tatsächlich darauf hin, dass eine vielfältige Vogelwelt in der Wohngegend einer Person einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit hat. Und was er auch herausgestellt hat, ist, dass Menschen mit einem niedrigen Einkommen mehr davon profitieren, also mehr von einer höheren Vogelvielfalt profitieren in einer Wohngegend im Vergleich zu Menschen mit einem höheren Einkommen. Das sind natürlich Daten, die nicht durch die Stunde der Gartenvögel generiert wurden, die Einkommensdaten, aber das hat er also noch mit anderen Datensätzen verschnitten. Und ich finde diesen Aspekt also unheimlich interessant. Und das zeigt auch mal, wie wichtig es also ist, planerisch auch Grünflächen und Artenvielfalt mitzudenken.
Ja, eine sehr, sehr schöne News. Auch nett, dass die Citizen Science Daten von unseren großen Zählaktionen da eingeflossen sind. Ich habe noch eine zweite News. Martin,
ja,
magst du einmal meine kleine Schlagzeile vorlesen?
Hätte ich dir jetzt auch eher weggenommen. Also du schreibst dir in der Schlagzeile von wegen Risikoschwangerschaft, die älteste Vogelmama der Welt.
Ja, und zwar darf ich dir vorstellen, Wisdom, ein Laysana-Albatros-Weibchen auf dem hawaiianischen Midway-Atoll. Und es ist vielleicht die Liebesgeschichte 2024, in der Vogelwelt zumindest. Sie hatte nämlich, oder man muss dazu sagen, bei Albatrossen ist es wie bei Schwänen eine sehr monogame, oft lebenslange Partnerschaft. Und das Weibchen Wisdom hat leider ihren Partner verloren. Der ist 3 Jahre lang nicht wiedergekommen. Ist wohl vielleicht auf See verschollen gegangen. Und jetzt haben sie Wisdom fotografiert, wie Wisdom mit einem neuen Partner balzt und vielleicht eine Brut anfängt. Und Wisdom selbst wurde beim Eierlegen 1956, also da war sie schon Mama, das heißt, sie muss schon mindestens 5 Jahre alt gewesen sein, weil ab dann werden sie geschlechtsreif, wurde sie beringt. Und mittlerweile ist sie also mindestens 73 Jahre alt.
Wow.
Und hat über 30 Jungvögel in ihrem Leben großgezogen, was sehr viel ist, weil Albatrosse immer 1 bis 2 Jungvögel nur bekommen. Und es ist die älteste Vogelmama der Welt und wahrscheinlich auch, oder es ist auch der älteste wildlebende oder aktuell wildlebende Vogel.
Wow, das ist wirklich faszinierend. Also man traut diesen Vögeln gar nicht zu, dass sie so alt werden können und dass sie sowas können. Aber ich finde auch faszinierend diesen Fakt, 30 Jungtiere in so einer langen Zeitspanne klingt viel, also ist es wahrscheinlich auch für die Art, aber es ist schon eine enorme Leistung, die...
Ja. Also sie hat mehrmals, glaube ich, auch gebrütet, aber wirklich 30 sind groß geworden.
Und man sieht auch, wie wichtig also jedes einzelne Individuum einer solchen Art ist in so einem Fall. Ne?
Absolut. Mehr Infos dazu zu den beiden Studien findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Thema der Woche.
Fabian, lass uns starten mit dem wichtigen Thema Katzen und Vögel. Ein Thema, was wir ja schon lange auf unserer To-Do-Liste haben für diesen Podcast und was auch, glaube ich, viele schon erwarten. Du bist ja immer so kreativ, auch was Titel angeht. Hast du dir schon was einfallen lassen?
Ja, ich habe so viel Spaß dran, in irgendwelchen Wortspielen im Titel und in der Titelbeschreibung oder in der Folgenbeschreibung. Konkret noch nicht, aber ich habe schon so ein paar Ideen, sowas wie irgendwie Schwatzen über Spatzen und Katzen oder Gefahr mit viel Haar. Ja, das ist vielleicht nicht so gut. Stubentiger oder Vögellieber habe ich mir hier noch montiert. Aber der ist, glaube ich, echt scheiße.
Mir gefällt das.
Mein Favorit ist Miezi gegen Piepsi.
Auch gut.
Oder Grauen vor Miauen. Ja.
Ja, also wir sind gespannt, welcher es dann wird.
Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Immer wieder gibt es Konflikte bei dem Thema. Ganz berühmt ist das Beispiel der Haubenlerche im südlichen Baden-Württemberg in Walldorf. Da haben nämlich die Haubenlerchen brüten da seit einigen Jahren. Und da haben die Behörden vor Ort eine Ausgehsperre für Katzen verhängt, und zwar von April bis Ende August. Und das sorgte da vor Ort für große Proteste.
Ja, und das gilt seit 2022 und wird, glaube ich, testweise bis 2025 gültig sein. Also auch in diesem Jahr, in dieser Brutsaison, gilt dieser Hausarrest für diese Katzen.
Ja, Martin, und du bist natürlich auch, weiß ich, von unseren Videokonferenzen im Hintergrund so ein paar Miezen rumliefen. Also du bist auch großer Katzenfan wahrscheinlich.
Ja, Fan wäre jetzt übertrieben. Also wir haben auch zwei Kater zu Hause, das sind aber reine Stubentiger. Und auch die sind natürlich an Vögeln interessiert. Also wir haben auch einen Nistkasten auf dem Balkon, wo auch Blaumeisen drin brüten. Aber in der Brutzeit lasse ich sie dann immer drin. Ansonsten dürfen sie natürlich gerne auf dem Balkon. Aber man sieht, also der Trieb ist da. Also Vögel interessieren sie besonders, neben Faltern und so weiter. Also es ist einfach in der Genetik der Katze verankert, dass sie gerne jagt.
Ja, und die Katze fasziniert nicht nur dich. Also dir geht es so wie vielen, vielen anderen. In Deutschland ist es das beliebteste Haustier. Wir haben ungefähr 15,7 Millionen Katzen. Zahl ist von 2023. Platz 2 sind die Hunde mit so ungefähr 10,5 Millionen. Also nochmal quasi 1,5 mal so viele Katzen in Deutschland. Wenn man die Zahl der Wildkatzen in Deutschland dagegen anschaut, dann sind das 6.000 Individuen. Also 0,04% ungefähr. Also wirklich nur ein Bruchteil.
Mhm.
Und sie ist auch in Europa auf Platz Nummer 1 bei den beliebtesten Haustieren. Über 127 Millionen in ganz Europa. Rumänien ist da an Platz 1, jeder zweite. Also was der Anteil an Haushalten angeht, da hat nämlich jeder zweite Haushalt eine Katze. In Deutschland ungefähr 22%.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das eigentlich, dass die so beliebt sind? Das hat wahrscheinlich ganz persönliche und individuelle Gründe, aber einer kann natürlich der finanzielle sein, denn für Katzen muss man zumindest noch nicht Steuer zahlen. Also bei Hunden gibt es ja die Hundesteuer, glaube ich, ne? Bei Katzen ist das nicht der Fall, obwohl tatsächlich schon des Öfteren überlegt wurde, eine Katzensteuer einzuführen. Für welchen Zweck nämlich?
Genau deswegen, also es wurde, weswegen wir hier sind, es wurde tatsächlich darüber diskutiert, so eine Art ökologische Ausgleichssteuer einzurichten, besonders für den Schaden, den sie an der Vogelwelt anrichten.
Wobei ich mich dann immer frage, okay, wie will man das dann eigentlich konkret einsetzen? Die Gelder, die dafür ja da reinkommen, für den konkreten Vogelschutz, also stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber ich glaube, da tauchen wir auch schon in die Thematik tief ein.
Grade. Auf jeden Fall. Und die Schäden, die sie anrichten, wir haben jetzt gesagt, auf die Vogelwelt, da gibt es auch Studien, beispielsweise aus der USA. Dort leben etwa 100 Millionen Katzen. Die Studie ist von 2017, glaube ich. Und da wird geschätzt, dass sie jährlich zwischen 1,4 und 3,7 Milliarden Vögel räubern und zwischen 6,9 und 20,7 Milliarden kleine Säugetiere. Die Zahlen sind schon extrem hoch. Und wenn man das so ein bisschen auf Deutschland überträgt, dann wären das so um die 200 Millionen Vögel, wo man dann so ein bisschen, glaube ich, nach unten korrigieren muss. Also die Zahl ist etwas hochgegriffen. Aber ist schwer, quantitativ da irgendwie, also eine genaue Zahl zu nennen. Ich denke, es bewegt sich schon im wahrscheinlich zweistelligen Millionenbereich, aber.
Also es sind viele Vogelopfer darunter. Was aber auch eben interessant ist, dass nicht nur Vögel zum Opfer werden, sondern eben auch Säugetiere oder je nach Region weltweit auch Reptilien, Amphibien oder sogar auch Insekten. Und das liegt aber auch daran, dass die Katze eigentlich ein Generalist ist. Also die ist jetzt nicht auf eine bestimmte Beuteart spezialisiert, sondern sie nimmt eigentlich alles, was sie theoretisch kriegen kann. Ne? Alles, was ihr vor die Flinte kommt oder vor die Nase, vor die Kralle. Und was Studien auch zeigen ist und was man auch nachweislich, also was man weiß, ist, dass Katzen auch zum Aussterben bestimmter Tierarten geführt haben. Also das ist tatsächlich ein Problem, nicht überall auf der Welt, aber gerade zum Beispiel Regionen, in denen Bodenräuber oder Katzen bisher nicht vorkamen, wo sie aber durch die Menschen eingeführt wurden, da stellen sie also ein großes Problem dar für Arten, die an diese Gefahr nicht angepasst sind. Und das ist vor allem auf Inseln der Fall. Es gab nämlich eine Studie im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob du die kennst, Fabian, die kam im Dezember raus, 23. Da haben Forschende eine Meta-Analyse gemacht, also verschiedene Arbeiten zusammengefasst. Und die haben herausgefunden, dass 2000 Tierarten weltweit von Katzen bejagt werden und dass 17% davon in irgendeiner Form gefährdet sind. Und dass diese Zahl auf Inseln dreimal so hoch ist. Also da sind quasi 50% der Arten auf Inseln, die durch Katzen gefangen werden, sind gefährdet.
Okay, wir sind tatsächlich auch eine der invasivsten Tierarten der Welt, so eingestuft. Und nebenbei auch für beispielsweise die Wildkatze eine Bedrohung, das muss man an der Stelle auch mal sagen, weil es durch verwilderte Hauskatzen immer wieder zu Hybridisierung kommen kann oder kommt und das letztendlich zum Aussterben der echten Wildkatze führen kann. Also soweit die negativen News. Und wir haben aber gerade auch schon ein Stichwort gesagt. Ich habe verwildert gesagt und freilaufend ist hier das zweite Stichwort. Also das betrifft vor allen Dingen freilaufende Katzen. Stubentiger, so wie Martins Beine. Ja. Ich stelle mir die auch sehr dick vor, deine Kater.
Nö, die sind okay aus.
Die sind jetzt nicht das Problem, sondern es geht vor allem um streunende Katzen, um Freiläufende, um Freigänger. Also Martin hat ja schon gesagt, sie sind Generalisten, also sie fressen alles Mögliche. Und wir haben hier kein, in Anführungsstrichen, gesundes Räuberbeutegleichgewicht. Erstmal, weil sie so viel, ihr Spektrum so groß ist und weil sie zu Hause natürlich am heimischen Futternapf immer noch oder an menschlichen Abfällen jetzt bei streunenden Katzen beispielsweise oder auch bei Freigängern sich immer satt fressen können, sodass sie nicht irgendwie in ihrer Population schwanken oder runtergehen könnten.
Genau, also in der Regel ist es so, freilaufende Katzen sind auf diese Beute, die sie machen, nicht angewiesen. Bei streunenden Katzen oder verwilderten Hauskatzen sieht das da ganz anders aus. Also die werden in der Regel nicht zugefüttert und die brauchen dann zum Beispiel auch diese Beute, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir wissen, Katzen, freilaufende Katzen oder auch streunende Katzen fressen Vögel. Was kann man denn eigentlich tun, damit die eigene Katze, die rausgeht, zum Beispiel keine Vögel im Garten fängt? Was würdest du für Tipps geben?
Ja, es fängt bei sowas ganz generell an. Man kann natürlich irgendwelche Zäune ziehen. Dabei sollte man aber auf jeden Fall aufpassen, dass kein Stacheldraht oder sowas, wo Verletzungsgefahr besteht, auch für andere Tierarten und für Katzen, dass das nicht angewendet wird. Bei Nistkästen beispielsweise Katzen sicher aufhängen, also möglichst hoch, mindestens 2 Meter über dem Boden. Oder man nutzt so glatte Fassaden, wo sie dann nicht hochklettern können. Oder auch freihängende Seitenäste. Das geht alles Mögliche. Steile Dächer, so glatte Dächer bei den Nistkästen, dass sie keinen Halt bieten. Möglichst keine kleine Stange auch. Da können die Katzen dann noch besser agieren und die Vögel fressen. Was aber immer hilft, sind naturnahe Gärten, wo es zum Beispiel dornige Gebüsche gibt, wo die Vögel eben sehr viel Versteck und auch geschützte Nistmöglichkeiten finden.
Und natürlich auch ganz wichtig, Aufklärungsarbeit. Also ich glaube, inzwischen ist vielen Katzenhaltern und Halterinnen auch klar, welche Gefahr von so einer Katze ausgehen kann. Aber eben nicht allen ist das klar. Und wenn man da einfach mal mit dem Nachbarn oder der Nachbarin plaudert und das einfach mal als Thema nimmt, dann, glaube ich, ist da auch schon ein bisschen was getan. Und es gibt natürlich noch weitere Maßnahmen, die man machen kann. Und dazu hören wir mal Judith Förster von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten.
Um Vögel vor Freigängerkatzen zu schützen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Zum Beispiel kann man dornige Hecken pflanzen oder an Bäumen glatte Manschetten oder sogenannte Katzenabwehrgürtel mit elastischen und abgerundeten Enden befestigen. Diese sorgen dafür, dass Katzen nicht mehr am Stamm heraufklettern können. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Manschetten so hoch hängen, dass die Katzen sie auch nicht überspringen können. Außerdem ist es dabei wichtig, dass diese Manschetten keine festen Dornen haben, sondern elastische, damit sich keine Tiere, weder Katzen noch Wildtiere, daran aufspießen können. Des Weiteren gibt es sogenannte Verpissdichtpflanzen, wie zum Beispiel den Hafenstrauch. Der sondert einen gewissen Geruch ab, der für Katzen unangenehm ist, weshalb sie sich nicht gerne in der Nähe aufhalten. Was Sie bitte nicht machen, ist Katzenglöckchen umhängen. Das kann bei Katzen das Gehör schädigen und manche Katzen lernen sogar so zu laufen, dass die Glöckchen nicht mehr klingeln, sodass der Vorteil dann so auch nicht mehr gegeben ist.
Ja, an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Judith. Wir werden sie später auch nochmal hören von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Sie hat die Glöckchen schon erwähnt und bevor ich zu den Glöckchen komme, nochmal kurz zur Vogeltränkung Futterhäuschen, weil ich da selbst von ganz vielen Leuten immer auch angeschrieben werde. Ich habe auch mal ein Video geschickt bekommen, wie jemand sein Futterhäuschen filmt Und dann sind da ganz viele Vögelchen. Auf einmal fliegt wirklich von links nach rechts eine Katze durchs Bild und packt sich eine Vögel. Die sind ja auch wirklich unglaubliche Jäger.
Die sind einfach windig und
wirklich, ja, wirklich beeindruckend. Und damit das nicht so schnell passiert, empfehlen wir, dass man die Futterhäuschen und Vogeltränken an möglichst übersichtlichen Stellen platziert, damit sich die Vögel nicht, also die Vögel können dann im besten Fall, wenn es offen steht, sehen, wenn sich eine Katze anpischt, also da ungefähr 1,5 Meter zum nächsten Gebüsch am besten Abstand nehmen, damit sich die Katze da nicht heimlich anpischen kann.
Ja, und Judith hat es ja gerade gesagt, also Glöckchen sind eigentlich keine gute Wahl, eben wegen des sensiblen Gehörs. Und Katzen hören ja 4-mal besser als wir. Also da kann man sich gut vorstellen, was das für eine Belastung ist. Es gibt aber auch Alternativen dazu. Was fällt dir denn da ein, Fabian?
Ja, also ich kenne diese bunten Halsbänder. Die sind auch so designt, dass sie möglichst schnell aufgehen und sich die Katzen nicht so leicht strangulieren können. Da gibt es auch bestimmte Marken oder Personen, die das produzieren. Ich habe mir da eine mal genauer angeschaut, ein Modell. Und die kommen aus Amerika und es ist so ein elastisches, buntes Halsband. Wie so eine kleine Krause.
Sieht wie so eine Clownskrause.
So ein Clownskragen. Und es gibt da eben Studien zu, deswegen habe ich mir diese rausgepickt. Und die ergeben, dass es wirklich von 60-87% weniger Vogelfang, also es hilft, und auch 50% weniger Reptilien.
Erklär doch mal kurz, wie die überhaupt wirken.
Ja, also das ist so eine Halskrause, wie wir es schon gesagt haben, und die ist bunt. Und es sind gerade die Regenbogenfarben und rote Farben, die eben sehr auffällig sind und durch die Vögel sehr gut erkannt werden und die Katze so gut festgestellt. Also die Vögel merken schnell, wenn eine Katze in der Nähe ist. Das ist der Hilfeeffekt. Gleichzeitig, je nach Marke und Hersteller, gibt es auch noch irgendwie, reflektieren die auch noch, dass die Katze im Straßenverkehr auch sicherer ist. Ja, und sie sehen auch echt süß aus, aber das würde mich mal interessieren an euch Zuhörenden. Falls ihr sowas mal ausprobiert, schreibt uns doch gerne, ob das funktioniert, ob eure Katzen das nicht abstreifen. Und aber es sieht wirklich sehr süß aus, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Katze das...
Die ist dann vielleicht auch ein bisschen der Loser in der Nachbarschaft, ich weiß nicht.
Vielleicht, genau. Also schreibt uns gerne mal, welche Maßnahmen bei euch helfen, auch verpiss dich Pflanze, ob das hilft. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. So, jetzt haben wir auch diese Sachen da besprochen, aber das hilft auch, das bunteste Halsband hilft natürlich nicht oder nicht so effektiv, wenn wir flügge Jung- oder nicht ganz flügge Jungvögel haben, die da auf dem Rasen hocken zum Beispiel, die relativ hilfloses Katzenfutter sind. Und dazu, zum Thema Jungvögel und verletzte Vögel, haben wir auch jemanden aus dem Vogelschutzzentrum Mössing angefragt. Da schon mal vielen Dank an dich, Christine. Und das ist ganz interessant, da hören wir mal rein, was sie dazu sagt.
Als Wildvogelpflegestation haben wir es regelmäßig mit Katzenopfern zu tun. Neben Kollisionen mit Fenstern und Fahrzeugen zählen Verletzungen durch Katzen sogar zu den Haupteinlieferungsgründen. Insbesondere während der Brutzeit von Mai bis August, wenn Jungvögel unterwegs sind. Denn die sind meist wenig scheu und dadurch natürlich leichte Beute. Problematisch ist vor allem, dass die Verletzungen meist recht schwerwiegend sind. Selbst wenn ein Vogel den unmittelbaren Angriff überlebt und zu uns gebracht werden kann, müssen wir oft schwere Verletzungen wie Brüche oder auch ausgekugelte Gelenke feststellen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass gerade Singvögel meist sehr klein sind, aber zum anderen auch an der speziellen Anatomie von Vögeln, bei denen die Knochen zur besseren Flugfähigkeit hohl sind. Aber auch wenn es sich in Anführungszeichen nur um Fleischwunden handelt, sind die Überlebenschancen leider nicht immer gut. Denn so ein Raubtiermaul trägt in der Regel eine Vielzahl an Keimen und Bakterien in sich, sodass die Wunden sich oftmals entzünden oder die Krankheitserreger auch tiefer in den Körper gelangen. Wenn man also einen verletzten Vogel finden sollte, egal ob Jungvogel oder Altvogel, sollte man auf jeden Fall schnellstmöglich den nächsten Tierarzt oder die nächstgelegene Wildtierauffangstation kontaktieren.
Ja, danke an Christine Mödinger. Ihr seht also, Katzen sind nicht ganz unschuldig an der zum Teil sehr hohen Auslastung solcher Auffangstationen, gerade jetzt in der Brutzeit. Und deswegen hier vielleicht auch der kleine Appell, wenn ihr solche Einrichtungen wie das Vogelschutzzentrum, aber auch andere in eurer Nähe unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich finanziell, aber auch ehrenamtlich machen. Und da freuen sich, glaube ich, ganz viele Auffangstationen.
Auf jeden Fall. Gerade in Mössing ist gerade nochmal eine Erweiterung, weil die wirklich super viele Pfleglinge bekommen. Und da ein kleiner Aufruf von uns, also unterstützt das Vogelschutzzentrum Mössing sehr gerne.
Ja, zurück zur Katze. Also was hilft eigentlich bei Jungvögeln? Was kann man da machen?
Ja, eigentlich ist das Mittel der Wahl, die Katze drin zu lassen. Zumindest in dieser Zeit. Das ist natürlich auch mit Sorgen verbunden. Ist es denn artgerecht? Die Katzen wollen noch rausgehen. Und dazu haben wir auch nochmal Judith von der Tierschutzstiftung Vierpfoten gefragt. Wir hören mal rein.
Noch besser für Vögel ist es natürlich, wenn Katzen entweder gar nicht mehr rausgehen oder zumindest so wenig wie möglich. Dabei ist auch der gesicherte Auslauf eine gute Alternative. Das heißt, Katzen können darauf trainiert werden, mit ihrem Menschen zusammen an Geschirr und Leine draußen spazieren zu gehen. Das kann man der Katze ganz einfach mit positivem Training aneignen und die meisten Katzen genießen das dann auch mit ihrem Menschen zusammen draußen. Sollten Sie bisher einen Freigänger haben, können Sie peu à peu ganz langsam über Wochen oder teilweise auch Monate die Zeit draußen immer weiter verkürzen, sodass die Katze sich langsam an die immer kürzeren Auslaufzeiten gewöhnen kann. Dafür ist es natürlich nötig, dass eine gute Auslastung drin stattfindet. Spielen Sie also mit Ihrer Katze oder machen Sie Klickertraining und bieten Sie ihr viele Klettermöglichkeiten mit Aussichtsplattformen drin. Manche Katzen sind dann sogar so zufrieden, dass sie gar keinen Freilauf mehr brauchen. Wenn Sie einen Balkon haben, können Sie natürlich trotzdem gerne einen gesicherten Balkon zur Verfügung stellen, sodass die Katze etwas Draußenzeit genießen kann.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das trainieren kann anscheinend.
Ein weiterer Punkt ist bei den freilaufenden Katzen die Kastration. Also solltet ihr Katzen haben, dann ist das eine gute oder eine fast notwendige Maßnahme. Denn sonst kommt es immer wieder dazu, dass es Paarungen gibt, dass es immer mehr Freigänger oder immer mehr Streunerkatzen dann wahrscheinlich meist werden. Und auch letztendlich für mehr Vogelelend, aber auch für mehr Katzenelend sorgt. Denn die werden meist unter schlechten Bedingungen geboren. Es viele Keime, Katzen, Schnupfen und diverse Krankheiten verbreiten sich so leichter.
Ja, und ich glaube, da ist auch ein bisschen die Kommunalpolitik gefragt. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Kastrationspflicht ganz sinnvoll wäre in so einem Fall. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn man sich überlegt, eine Katze anzuschaffen, dann sollte man sich auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken darüber machen, was man einer Katze überhaupt bieten kann und möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, in den Tierheimen finden sich viele Katzen, die auch auf die Stubenhaltung oder Wohnungshaltung gewöhnt sind. Und dann braucht man einfach keinen Freigang.
In anderen Ländern ist es teilweise auch sehr rigoros geregelt. Also Beispiel oder dollstes Beispiel, sage ich mal, Neuseeland. Die möchten bis 2050 katzenfrei sein. Also da gibt es sehr, sehr viele Tierarten, die durch die Katze bedroht sind. Ich habe sogar gelesen, es gab neulich einen Jagdwettbewerb auf Katzen für junge Leute bis 14 Jahre, so ein Kinderjagdwettbewerb. Und da gab es $250 Preisgeld für die Person, die meisten Katzen abgeschossen hat. Also sehr, sehr makaber.
Martialisch,
das ist aber auch wirklich dann gekippt worden, weil es Social Media mäßig ganz schön einen Shitstorm gab. Also, und wer gechippte Katzen dabei erwischt, der wurde disqualifiziert. In Deutschland ist das durchaus aber auch ein Punkt. Also in den meisten Bundesländern dürfen Katzen oder wildernde Katzen legal gejagt werden, also abgeschossen werden. Was wildernd heißt, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So 200 bis 500 Meter je nach Bundesland von einem Haus entfernt zählt die Katze als wildernd.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch das Thema Katzen und Vögel etwas näher bringen, beziehungsweise etwas mehr im Detail beleuchten. Das ist natürlich, man könnte noch sehr viel mehr dazu sagen. Aber uns würde auf jeden Fall interessieren, Fabian hat es ja auch schon angeteasert, wie ihr mit dem Thema Freigänger und Vögel umgeht. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Was hilft gegen Vogelfang oder überhaupt auch Tierfang bei Katzen? Und wenn ihr mehr Infos haben wollt zum Thema, dann schaut gerne unter nabu.de/katzen vorbei.
Außerdem werden wir euch noch die Links von Vierpfoten und vom NABU Vogelstaatszentrum als Links in die Shownotes packen. Ja, und damit, ja, Katzen, ich gebe es ja zu, sie sind einfach echt charismatisch. Sie sind lustig, was wäre Instagram, TikTok ohne Katzenvideos. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten, was man möglicherweise machen könnte, um das Ganze für die Vogelwelt oder für die heimische Natur ein bisschen erträglicher zu machen.
NABU-Gezwitscher.
Ja, unser heutiges NABU-Gezwitscher dreht sich um ein Wild Date. Ja, passend zum Thema Wild Date, Miau, Katze, naja, wie auch immer, keine Ahnung, ist jetzt die zweite Folge im Juli herausgekommen. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich coole und neue Reihe. Schaut sie euch mal an. Ihr könnt die aktuelle Folge wie auch die bisherigen Folgen unter dem Link nabu.de/wilddate finden. Und in der aktuellen Folge sind zu Gast die beiden Moderatorinnen Melissa Chalatsch und Ruth Moschner, die ja auch, glaube ich, Fledermauspatin beim NABU ist. Genau, ja, und die beiden rätseln und diskutieren zum Beispiel über Begriffe wie Bioindikatorarten. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Und sie teilen ganz persönliche Naturerlebnisse und sprechen über die Naturkrise, die politischen Verantwortungen, aber auch zum Beispiel über den Status quo in Sachen Flächenschutz. Denn wie ihr wisst, Flächenschutz ist das, was am besten zieht und ganz viele Arten mitnimmt. Ja, wenn ihr also mehr sehen wollt, dann geht doch mal auf nabu.de/wilddate, klickt das Video, schaut es euch an, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Nabu-YouTube-Channel und sagt es natürlich gerne weiter.
So ist es. Und damit kommen wir zur letzten Rubrik, dem Bird of the Day. Und den spielen wir in gewohnter Tradition erstmal an. Ja,
sehr vertraut.
Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dieses Flötende da drin. Man hört es auch gerne in Parks, in Gärten oder auch an Waldrändern. Tipp Nummer 2, die Männchen sind von den Weibchen durch ihre Kopffärbung zu unterscheiden. Die ist bei den Männchen nämlich schwarz und bei Weibchen und Jungvögeln so rotbraun. Ansonsten hat dieser Vogel noch einen Ruf, den man sehr häufig hört. Und den haben wir auch schon mal in einer Folge nachgemacht.
Mhm, den fand ich sehr gut.
Ich habe ja auch zwei kleine Steinchen.
Genau, zwei kleine graue Steinchen, die jetzt vor dem Mikro aneinander schlagen wird.
So hört sich das an mit den Steinchen. Und so ähnlich hört sich auch der Ruf von diesem Vogel an. Wir hören das mal im Vergleich. Also, kann man sich, finde ich, so ganz gut merken. Mhm. Und einige denken vielleicht bei den Namen an ein religiöses Insekt. Er ist auch ein Insektenfresser. Sein Name kommt allerdings nicht von einem Insekt. Und er ist bekannt geworden durch interessante neue Zugwege und Überwinterungsgebiete, nämlich in England und nicht mehr nach Südeuropa, also so, wo sich eine Linie so ein bisschen umorientiert hat. Und vielleicht wissen es auch schon jetzt einige, es handelt sich hierbei um die Mönchsgrasmücke. Deswegen auch religiöses Insekt. Aber der Name Grasmücke kommt übrigens von Gra und Smücke. Und das heißt grauer Ducker. Also kommt gar nicht von der eigentlichen Mücke. So, und ich würde sagen, wir hören uns den schönen Gesang nochmal an. Ein bisschen quatschig und dann kommt dieses laute Flöten. Schön.
Ja, man hört am Anfang auch noch eine kleine Rahmenkrähe im Hintergrund.
Ja, ne? Zwischendurch auch.
Ja, wie immer, wenn ihr mehr zum Vogel des Tages, der Mönchsgrasmücke, erfahren wollt, schaut doch mal beim NABU-Bundesverband auf Instagram und Facebook und überall, wo es Social Media gibt, nach. Und dann erfahrt ihr noch ein bisschen mehr dazu und könnt auch noch mal den Gesang hören.
Ansonsten, wie immer, abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, empfehlt uns gerne, gerne, gerne weiter. Das würde uns sehr freuen. Schreibt gerne eine Bewertung, wenn ihr mögt. Und ihr könnt natürlich Fragen, Kritik, alles loswerden unter vogelpodcast@nabu.de.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, ihr schaltet wieder ein.
Bis bald. Ganz, ganz liebe Grüße hier aus unserem Studio.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.